SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Das Taj Mahal, die chinesische Mauer und die Akropolis, alle drei liegen sie in verschiedenen Ländern, aber eins haben sie gemeinsam, sie sind Welterbestätten. In Deutschland haben wir sogar 51 davon, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das so viele sind. Das hat man irgendwie nicht sofort auf dem Schirm. Und das ist auch die Erfahrung, die meine Kollegin Sülal Acar gemacht hat. Sie hat sich nämlich in Stuttgart mal umgehört, was den Leuten beim Stichwort Welterbestätte einfällt.
Weltkulturerbe in Speyer waren wir schon, hatten wir uns mal zu Weihnachten gegönnt. Ein paar Tage wunderschön anzusehen, beeindruckend der Dom. Dann Maulbronn ist es auch, nicht? Also wunderbar auf den Spuren von Hermann Hesse auch ein bisschen sich orientieren. Hier der Limes, der Wall, auch Weltkulturerbe von den Römern. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube...
Nee, ehrlich gesagt bin ich da total raus.
Okay. Nee. Berlin, die Gedächtniskirche, Brandenburger Tor, ehemalige Mauer, Mauerbereich, so in der Richtung, ja.
Nee, fällt mir keine ein. Das tut mir wirklich leid. So schlagartig bestimmt nicht.
In Stuttgart gibt es Weltkulturerbe in Stuttgart. Bestimmt gibt es auch hier in Stuttgart. Ja. Le Corbusier, das ist sicher. Die Weißenhofsiedlung ist natürlich.
Ja, natürlich.
Da bin ich erst mal noch am Überlegen. Ich meine, Dresden wäre was. Die Brücke, die sehr berühmte. Die habe ich jetzt.
Bad Maulbronn kommt mir an den Sinn, ist glaube Welterbe. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Städte parat. Gell? Was ist denn alles Welterbe? Ach, da war ich gern drin. Ich habe mal in Speyer gewohnt und bin fast täglich in den Speyerer Dom. Die Atmosphäre, die Stille des Doms war eine ganz wunderbare Atmosphäre.
Heute ist Welterbetag und ja, da können Sie auch diesen Dom, diesen wunderbaren in Speyer genießen oder zum Beispiel auch die genannte Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Die Dresdner Elblandschaft, die gehört übrigens nicht mehr dazu. Der Titel wurde 2009 eben wegen des Baus der Waldschlösschenbrücke aberkannt. Europaweit ein einmaliger Vorgang. Es ist gerade erst 2 Wochen her, da hat Erzbischof Georg Genswein im Freiburger Münster eine Messe gehalten. Vielleicht war das ja schon so etwas wie ein kleiner Testlauf, denn der ehemalige Sekretär von Papst Benedikt war im Prinzip seit dem Tod Benedikts letzten Silvester arbeitslos. Zugleich hat Genswein nicht das beste Verhältnis zu Papst Franziskus, der ihn von seiner Aufgabe als Präfekt des päpstlichen Hauses entbunden hat. Seit Monaten also eine echte Hängepartie für den Erzbischof, der aus Riedern am Wald aus dem badischen Landkreis Waldshut kommt. Doch nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein, weiß mein Kollege Ulrich Pick. Uli, wohin geht denn eigentlich jetzt die Reise mit Georg Genswein?
Rein theoretisch ins Erzbistum Freiburg. Das berichtet die Zeitung Die Welt. So soll es Papst Franziskus gesagt haben. Die beiden haben bereits vor einigen Tagen, nämlich am 19. Mai, eine Audienz miteinander gehabt. Und da hat wohl Papst Franziskus verkündet, dass Erzbischof Genswein Rom zu verlassen habe, und zwar bis zum 1. Juli. Das ist nicht mal allzu lange.
Das hört sich ja jetzt schon sehr verbindlich an. Welche Aufgabe könnte denn Genswein überhaupt im Erzbistum Freiburg bekommen?
Ja, die Frage kann im Grunde genommen momentan niemand beantworten, denn es gibt keine Stelle für ihn. Und es heißt, er werde wieder Privatmann werden, es sei denn, er will Gemeindepfarrer unter Erzbischof Burger werden. Aber 2 Erzbischöfe in einer Diözese, das wird sicherlich ein bisschen schwierig. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr schmerzlich für diesen karrierebewussten Kirchenmann, denn der galt ja lange als sehr, sehr einflussreicher Deutscher im Vatikan und muss jetzt den Kirchenstaat verlassen. Jüngst auf seiner Werbetour, er hatte ja ein Buch geschrieben mit diesem sehr, sehr ansprechenden Namen »Nichts als die Wahrheit«. Da hat er immer noch auf seiner Werbetour gesagt, ich warte dringend darauf, dass der Papst mir sagt, wohin ich denn jetzt gehen soll. Ja, und jetzt ist er wieder im Erzbistum Freiburg gelandet, ohne viel Boden unter den Füßen. Das tut schon weh.
Ob er sich das so vorgestellt hat, mal interessant wäre, das zu wissen, zu erfahren. Es gibt ja aber auch andere Spekulationen, nämlich Georg Genswein könnte Bischof in Deutschland werden. Immerhin, er ist ja bereits Kurienerzbischof und das heißt, er hat im Prinzip diesen Titel, aber keine Diözese. Sozusagen ein Amt ohne Reich. Was ist daran dann? Könnte er tatsächlich irgendwo jetzt Bischof werden?
Er könnte schon. Also es sind Spekulationen, die einen, ich sag mal, gewissen Halt haben. Gehen wir mal durch. Es gibt momentan 3 Bistümer, die frei sind. Das ist das Erzbistum Paderborn, das Bistum Osnabrück und das Erzbistum Bamberg und ab Dezember wahrscheinlich auch das Bistum Rottenburg-Stuttgart, denn im Dezember wird Bischof Fürst 75 und da möchte er aufhören. So, und jetzt müssen wir gucken, welche Möglichkeiten da sind, dass er die jeweilige Position bekleiden kann. Bei den Bistümern Paderborn, Osnabrück und Rottenburg-Stuttgart entscheidet das Domkapitel, nämlich über einen Vorschlag aus Rom, der drei Personen umfasst. Das ist der Modus dort. In Bamberg sieht es anders aus. Da kann der Papst selber, das legt das entsprechende bayerische Konkordat fest, sagen, diese Person wird Erzbischof von Bamberg. Wenn das Franziskus will, dann könnte auch Genswein nach Bamberg kommen. Ob das bei den anderen dreien der Fall ist, das muss man abwarten.
Das Bayerische Konkordat, nur kurz zur Erklärung, das ist sozusagen der Vertrag zwischen Staat und Vatikan. Für wie wahrscheinlich ist denn die Chance, dass Genswein Bischof wird?
Also ich sag mal so, wenn ein Domkapitel einen Dreiervorschlag bekommt und sich entscheiden muss, ist es in der Regel so, dass man jemanden aus der eigenen Region nimmt. So gesehen hat Genswein in Paderborn, Osnabrück und Rottenburg sehr geringe Chancen. Was Bamberg betrifft, da könnte der Papst sagen, Erzbischof Genswein, gehen Sie nach Bamberg. Allerdings muss man natürlich die Frage stellen, ist das dann eine Belobigung, eine Auszeichnung oder wird er da abgeschoben? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es nicht letztendlich als eine Belobigung aufgefasst wird. Und wenn das Verhältnis zwischen Franziskus und Genswein doch nicht das Beste ist, dann kann ich es mir schlecht vorstellen.
Was könnte er dann sonst noch tun?
Ja, er hat einen Lehrauftrag an der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz, also eine Opus Dei-Universität. Vielleicht nimmt er diesen an, das weiß ich nicht genau. Müssen wir mal schauen.
Und wo ist Genswein eigentlich im Augenblick?
Der ist in Deutschland. Also die Zeitung des Bistums Essen hat kundgetan, dass er heute im Zisterzienserkloster in Bochum-Stiepel eine Messe feiern wird. Und wir können davon ausgehen, dass sicherlich unter den Teilnehmern auch sich einige Journalisten mengen werden.
Erzbischof Georg Genswein steht vor einer neuen Herausforderung. Noch ist nicht bekannt, welche das genau sein wird, aber lassen wir uns überraschen. Vielen Dank für die Einordnung an meinen Kollegen Ulrich Pick. Eigentlich ist es eine geteilte Stadt Jerusalem. Alle sollten hier ihren Platz finden. Eine Heimat für die jüdische wie die arabische Bevölkerung. Ein Ort vieler Religionen mit Klagemauer, Felsendom und Grabeskirche. Doch die Realität sieht anders aus. Der israelische Siedlungsbau in palästinensisch geprägten Teilen der Stadt sorgt für anhaltend schlechte Stimmung und Aggressionen. Und auch christliche Einrichtungen geraten zunehmend unter Druck. Mit einem besorgten Brief haben sich daher jetzt die EU-Botschafter zu Wort gemeldet, weiß ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Der Status von Jerusalem ist umstritten, um es vorsichtig zu sagen, und eine der entscheidenden Fragen im Nahostkonflikt. Israelis und Palästinenser betrachten Jerusalem als ihre Hauptstadt. Seit 1967 hält Israel den Ostteil der Stadt völkerrechtswidrig besetzt. 1980 hat Israel Jerusalem annektiert. Und besonders umstritten ist der Tempelberg, für Muslime Haram al-Sharif. Hier stehen mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee nicht nur für den Islam heilige Orte, sondern hier standen einst auch die Tempel mit den jüdischen Heiligtümern. Vor ein paar Tagen war Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsradikaler Minister für nationale Sicherheit, wieder auf dem Tempelberg, um Besitzansprüche zu proklamieren. Ich bin froh, den Tempelberg zu besuchen. Er ist der wichtigste Ort für das Volk Israel. Die Polizisten und Soldaten leisten hier wunderbare Arbeit und beweisen wieder, wer der Herr über Jerusalem ist. Jerusalem und ganz Eretz Israel gehören uns. Am sogenannten Jerusalem-Tag feierte Ben-Gvir mit zehntausenden Anhängern an der Klagemauer. Die Vertreter von 21 europäischen Staaten sorgen sich um Jerusalem. Sie haben einen Bericht geschrieben, der dem ARD-Studio Tel Aviv exklusiv vorliegt. Darin beschreiben sie, wie sich die Lage verschlechtert hat. Der Status quo auf dem Tempel sei in einem Zustand der Erosion, schreiben sie, die Pläne für den Bau weiterer Siedlungen bedenklich. Die Lebensbedingungen von Palästinenserinnen und Palästinensern im Ostteil Jerusalems verschlechterten sich zusehends. Es gebe den Versuch, die eigentlich multireligiöse Stadt zu einem jüdischen Zentrum zu machen, sagt Daniel Seidemann, Anwalt, Aktivist und Fachmann für die Verhältnisse in Jerusalem.
These trends will not only continue.
Diese Trends werden andauernd stärker werden und es wird Blut fließen. Der Versuch von biblisch motivierten Siedlern, exklusive Kontrolle über das spirituelle, kulturelle und historische Zentrum von Jerusalem zu übernehmen, in dem Muslime, Christen, Palästinenser marginalisiert werden, das führt zu Gewalt. Auch die Zahl der Übergriffe auf christliche Einrichtungen durch jüdische Extremisten hat in den letzten Monaten noch einmal deutlich zugenommen. Das bestätigt auch Nikodemus Schnabel, deutscher Abt der Domitio. Das Benediktinerkloster am Rande der Jerusalemer Altstadt ist immer wieder das Ziel solcher Übergriffe.
Wir sollten uns nicht die Butter von Brot nehmen lassen von diesen Hooligans der Religion, die wirklich denken, dass ihre Religion für so eine primitive Identitätsfindung dient. Ich glaube, da sind wir noch zu leise.
Gar nicht leise sind die Vertreter der aktuellen israelischen Regierung, allen voran Premierminister Netanyahu. Auch er hielt am Jerusalem-Tag eine deutliche Rede. Vor 56 Jahren im Sechstagekrieg haben wir Jerusalem vereint, aber der Kampf um die Einheit ist nicht zu Ende. Immer wieder muss ich internationalen Druck von Seiten derer abwenden, die Jerusalem wieder teilen wollen. Wir haben nicht nur Jerusalem nicht geteilt, wir haben gebaut und es erweitert. Wir haben das unter großem internationalem Druck getan. Die Vertreter von 21 europäischen Staaten fordern von der EU mehr klare Kante. Die Einreisemöglichkeiten für gewalttätige Siedler sollten überprüft werden. Mit Blick auf die Siedlungen sollte mehr zwischen Israel und den besetzten Gebieten unterschieden werden. Ihr Bericht benennt die Sorgen um Jerusalem klar, doch dass dieser Bericht Folgen hat, ist eher unwahrscheinlich.
Mehr als angespannt die Situation in Jerusalem, die jetzt die europäische Diplomatie auf den Plan gerufen hat. Die Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb oder die Porta Nigra in Trier, sie gehören zu den UNESCO-Welterbestätten in Deutschland. Das bedeutet, das sind Kultur- oder Naturdenkmäler, die für die Welt von unschätzbarem Wert sind, so dass man sie schützen möchte. Der heutige Sonntag streicht diese Besonderheit noch einmal heraus. Heute ist Welterbetag, der mit rund 350 Veranstaltungen dazu einlädt, diese Welterbestätten besser kennenzulernen. Und darüber habe ich mit der Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer gesprochen. Frau Böhmer, in Deutschland gibt es 51 Welterbestätten. Welche sind denn so die beliebtesten?
Also das ist ganz schwierig zu sagen, weil die Welterbestätten ja in Deutschland, ich sag mal vom Norden, vom Wattenmeer bis zum Süden zu den prähistorischen Pfahlbauten am Bodensee verteilt sind. Und sie können im Westen beginnen mit der Völklinger Hütte und im Osten bei der Montanregion Erzgebirge enden. Also eine Reise, eine Entdeckungsreise durch die Welterbestätten in Deutschland lohnt sich. Wenn Sie mich fragen, welche Welterbestätten mich besonders begeistern, dann darf ich Ihnen zwei nennen, weil ich mit denen besonders verbunden bin. Die eine ist in Rheinland-Pfalz, es sind die Schummstätten, also die Stätten jüdischen Erbes am Rhein, Mainz, Worms und Speyer, und die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb. Damals war ich dabei, als diese Welterbestätte in Krakau eingeschrieben worden ist, und das hat mich sehr berührt.
Eigentlich würde es sich ja anbieten, so eine kleine Touristenfahrt, die verschiedene Welterbestätten miteinander verbindet, so fällt mir gerade ein. Vielleicht gibt es ja aber sowas auch schon, ich weiß es nicht.
Ja, es gibt Angebote, auf Welterbetour zu gehen, hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und das Schöne daran ist, dass es ja nicht nur um ein Selfie geht, sondern es geht darum, die Idee, die hinter den Welterbestätten steht, zu entdecken. Und diese Idee heißt, es geht um unser gemeinsames Erbe in dieser Welt. Nicht nur ein Erbe, was sich in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg oder in Bayern oder in Schleswig-Holstein befindet, sondern es ist das Erbe der Menschheit. Und das lässt einem schon etwas den Atem stocken. Und dieses Erbe der Menschheit gilt es zu erhalten und weiterzugeben, aber auch zu vermitteln. Denn unterschiedliche Kulturen zu entdecken, das ist doch etwas ganz Fantastisches. Und das zeigt uns, wir gehören zusammen.
Und dieses Jahr steht der heutige Aktionstag unter dem Motto Unsere Welt, unser Erbe, unsere Verantwortung. Es geht um Nachhaltigkeit und, wie Sie eben schon gesagt haben, um die Frage, wie die Welterbestätten eben für spätere Generationen erhalten bleiben können. Worin besteht denn genau das Problem oder wodurch sind die Welterbestätten gefährdet?
Also wir sehen natürlich, dass auch der Klimawandel seine Spuren bei Welterbestätten hinterlässt und manche Welterbestätten sind dramatisch gefährdet. Ich nenne einmal in der Ferne eine Welterbestätte, das ist das bekannte Great Barrier Reef vor der Küste von Australien. Und dort wissen wir, dass die Erderwärmung auch ihre Spuren hinterlässt und dass dieses Great Barrier Reef gefährdet ist. Dann haben wir aber auch in Deutschland die Situation, dass etwa Naturerbestätten auch hier durch Trockenheit gefährdet sind. Oder nehmen Sie die schlimme Flutkatastrophe an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet auch, dass wir hier eine Situation haben, dass der Klimawandel weitergeht und dass der Klimawandel Welterbestätten betrifft. Und deshalb müssen Welterbestätten Labore der Nachhaltigkeit sein für die Zukunft.
Spontan denke ich da auch an das Kloster Maulbronn beispielsweise. Es gibt ja auch Klostergärten, die möglicherweise von diesem Klimawandel dann auch betroffen sind.
Das ist völlig richtig. Überall dort, wo wir Gärten haben, Sie nennen jetzt Maulbronn, denken Sie an die Insel Reichenau. Wir können aber auch weitergehen ins obere Mittelrheintal in Rheinland-Pfalz oder in das Gartenreich Dessau-Wörlitz in Sachsen-Anhalt oder in die Schlösser und Gärten Potsdam und Berlin. Das bedeutet, dass der Baumbestand, dass die Vegetation dort vor großen Herausforderungen steht, denn Trockenheit spielt eine Rolle und bedeutet auch für die Gärtner und diejenigen, die diese Landschaften gestalten, dass man hier umsteuern muss, dass man sich dieser Situation stellen muss. Und wenn ich an das Wattenmeer denke, dann heißt es natürlich, wenn der Meeresspiegel steigt, was bedeutet das dort?
Ja, und man kann sich vor Ort heute selbst ein Bild von den UNESCO-Welterbestätten machen. Heute ist nämlich der Welterbetag und da sind die besonders schützenswerten Gegenden oder Gebäude auch für das Publikum zugänglich und es gibt spezielle Führungen. Herzlichen Dank an die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, an Maria Böhmer. Sie tragen die Fackel oder das Rauchfässchen, sie reichen dem Priester Wein und Wasser und klingeln mit den Schellen. Beim katholischen Gottesdienst haben die Minis, die Ministrantinnen und Ministranten, ihre festen Aufgaben. Oft wachsen die Mädchen und Jungen nach der Kommunion in diesen Dienst hinein. Zumindest war das mal so. Inzwischen geht so mancher Gemeinde allerdings der Nachwuchs aus. Jeden Sonn- und Feiertag parat stehen, da muss der Job schon wirklich Spaß machen. Ob es daran oder an anderen Gründen liegt, Johannes Köhler hat sich auf die Suche nach den Ursachen für den Ministrantenmangel begeben.
Letzte Vorbereitung bei den Ministranten in der Karlsruher Herz-Jesu-Kirche am Pfingstsonntag. Trotz Ferienbeginn haben sich in der Sakristei ein Dutzend Ministrantinnen und Ministranten versammelt. Nach und nach ziehen sich die Messdiener ihre weißen Gewänder über. Die 11-jährigen Freunde Franz und Juan sind seit gut einem Jahr dabei. Der Dienst am Altar macht ihnen Spaß.
Das Ministrieren ist nicht, als ob wir ganz alleine und schüchtern wären, sondern wir haben halt viel Freiraum und verstehen uns mit allen sehr gut.
Es macht einfach Spaß und ist cool, sich mit den Leuten immer mal wieder zu treffen.
Heute spielen wir, machen großen Einzug.
Luzi Scheck betreut die Ministrantinnen und Ministranten im Alter von 8 bis 19 Jahren während ihres freiwilligen sozialen Jahres. Über fehlende Messdiener muss sie sich auch abseits von Feiertagen nicht beklagen.
Also wir sind tatsächlich ziemlich viele Minis, weil sie merken, oh, die sehen sich auch noch sonntags, da will ich auch dazukommen. Und irgendwie wird es dadurch immer mehr übers ganze Jahr gar nicht unbedingt so krass nach der Erstkommunion den Nachwuchs, sondern eher übers Jahr hinweg.
Und dann, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Nach einem kurzen Segensspruch von Dekan Hubert Streckert geht es durch das Hauptportal in das Kirchenschiff. So viele Ministranten wie in der Karlsruher Herz-Jesu-Kirche finden sich in der Erzdiözese Freiburg nur noch in wenigen Gemeinden. Immer wieder komme es nämlich zu Nachwuchsmangel, sagt Marie-Christine Meyer, die sich im erzbischöflichen Ordinariat um die Ministrantenpastoral kümmert.
Weil wenn ich eben nur komme, um meinen Dienst am Altar zu machen, ich dort nicht wertgeschätzt werde, dann fällt es natürlich auch schwer, ja, sonntagmorgens, samstagabends quasi in den Gottesdienst zu kommen.
Auch in anderen Bistümern im Südwesten gibt es immer weniger Ministranten. So verlor nach Informationen des Nachrichtenportals katholisch.de das Bistum Mainz zwischen 2015 und 2021 etwa 7,6% seiner Messdiener. Hauptgründe seien das verlorengegangene Gemeinschaftsgefühl während Corona und die fehlende Anerkennung. Deshalb rät Marie-Christine Meyer den Verantwortlichen, sich zu vergewissern.
Bringe ich den MinistrantInnen Wertschätzung entgegen? Interessiere ich mich vielleicht auch dafür, was die sich wünschen? bedanke ich mich eventuell auch für deren Einsatz. Also das ist oft ja auch ganz einfach, vielleicht dann einfach mal ein Eis zusammen essen zu gehen oder eine Art Jahresausflug zu machen, damit eben die Kinder und Jugendlichen auch auf ihre Kosten kommen und gemeinsam Spaß haben.
Davon sind auch die Ministrantinnen hier in der Gemeinde Herz Jesu in Karlsruhe überzeugt.
Ich glaube, da leisten ganz viele Menschen auch viel Arbeit dafür und stecken da viel Zeit rein. Bei uns hat es jetzt halt irgendwie geklappt, weil die eben dann immer noch Freunde mitbringen und alles. Und ich wünsche den Gemeinden, dass sie trotzdem weitermachen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so gut läuft. Weil bei uns lief es auch ganz lange nicht gut und dann plötzlich auf einen Schlag waren wir ganz viele. Also es kommt wieder.
Die Minis kommen wieder. Man muss halt dran glauben, ist ja eigentlich auch der Job von Kirche. Der Krieg in der Ukraine dauert unvermindert an. Die Fronten sind festgefahren. In dieser Situation wollen die christlichen Kirchen einen neuen Anlauf unternehmen, um zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln, eine Lösung zu finden, die vielleicht auf einen Frieden hinauslaufen könnte. Wie viele Chancen in diesem Unterfangen stecken, darüber habe ich mit der Theologin und Orthodoxie-Expertin Regina Elsner von der Universität Münster gesprochen. Frau Elsner, mal so ganz grundsätzlich gefragt, ist es Ihrer Meinung nach gut, dass sich die christlichen Kirchen für eine eigene Friedensmission im Ukraine-Krieg stark machen?
Grundsätzlich ist es natürlich im Auftrag der christlichen Kirchen, sich für Frieden einzusetzen und alle Wege quasi auszuloten, die nötig sein können für einen Frieden in diesem Krieg. Das halte ich also grundsätzlich für keine falsche Idee. Aber die Frage ist natürlich, wie man das macht, mit wem man spricht und wie realistisch man einfach diesen Krieg auch einschätzt.
Ja, und da sind ja die Meinungen eigentlich eher skeptisch, dass die Parteien aufeinander zugehen. Die internationale Politik sieht ja im Prinzip keine Chance auf eine Lösung. Also dann fragt man sich, warum engagieren sich die Kirchen überhaupt?
Ja, ich glaube, das hat für die verschiedenen Kirchen und Organisationen, die ja auch schon genannt worden sind, den Vatikan, den Weltrat der Kirchen, sehr unterschiedliche Gründe. Also zum einen sieht man sich als christliche Kirchen natürlich als Friedenskraft. Man hat einen christlichen Friedensauftrag und will den gerne einbringen. Beim Vatikan sehe ich noch das Problem, ja, dass der Vatikan ja immer diese Doppelrolle hat. Der ist zum einen Religionsgemeinschaft und zum anderen aber eben auch Staat und hat diplomatische Strukturen. Und beim Weltrat der Kirchen hat man natürlich auch die Vorstellung davon, dass man eine eigene Logik vielleicht auch nochmal in politische Krisen hineinbringen kann durch dieses ökumenische christliche Miteinander. Aber tatsächlich muss ich auch zugeben, dass ich auch skeptisch bin, weil man eben meiner Ansicht nach wirklich auch in beiden Gremien Politik und religiöse Dimension nicht gut trennt und nicht gut versteht, wo die eigenen Kompetenzen wirklich liegen und wo eben auch nicht.
Und die Frage ist natürlich auch, werden denn die Kirchen von der Politik als Vermittler ernst genommen?
Das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Und wir haben ja gesehen, dass als der Vatikan und auch der Weltrat der Kirchen deutlich von einer Friedensmission sprachen im Mai und im April, sofort die Politik in Russland und in Kiew gesagt haben, wir wissen nichts davon und wir sehen eigentlich auch nicht die Kirchen hier als diejenigen, die vermitteln können. Wenn große politische Partner hier nicht vermitteln können, dann sind die christlichen Kirchen und gerade auch die westlichen Kirchen sicher nicht die Akteure, die in diesem Krieg und in diesem auch orthodoxen Kontext die Autoritäten in einer Friedensvermittlung sein können.
Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass so die Zivilbevölkerung, natürlich die Betroffene in der Ukraine, aber auch so hier in Europa als beobachtende Zivilbevölkerung froh ist, dass sich überhaupt etwas bewegt oder dass da Anstrengungen unternommen werden, auch wenn natürlich vielleicht diese Initiativen wenig, wenn nicht überhaupt keine Aussicht auf Erfolg haben.
Ja, das glaube ich schon auch, dass man natürlich sich auf allen Seiten sehr wünscht, dass es endlich jemanden gibt, der diesen Knoten zerschlagen kann. Aber was wir jetzt bei diesen Initiativen des Vatikans und des Ökumenischen Rats der Kirchen sehen, ist natürlich, dass sie zwar sehr versuchen, auch Menschen an einen Tisch zu bringen, aber gleichzeitig macht man sich sehr, sehr schnell und leider auch meiner Ansicht nach unbedacht immer wieder zum Instrument der Moskauer Kriegsführung. Man ist immer wieder die Plattform, wo die russische Seite Moskau, der Patriarch in Moskau, sagen können, wir sind ja eigentlich für den Frieden und wir verstehen uns gut mit den westlichen Kirchen. Wir haben ja unsere Partner im Vatikan und das heißt, wir können gar nicht so falsch liegen. Und das müsste man meiner Ansicht nach auf jeden Fall vermeiden, diesen Eindruck. Und das tut man aber nicht. Und damit hilft man natürlich auch der Zivilgesellschaft überhaupt nicht, weil man quasi den Aggressor, den Unterdrücker, die Ursache der Gewalt letztendlich unterstützt in der Art und Weise, wie er diesen Krieg sieht.
Welche Vorstellungen haben Sie, welche Aussicht auf Erfolg ist dann vielleicht mit diesen Initiativen verbunden?
Ja, ich denke tatsächlich, dass für den Krieg an sich hier keine Erfolgsaussichten mehr zu sehen sind. Also dass die Kirchen tatsächlich nicht dazu beitragen aktuell, dass Russland von diesem Krieg irgendwie Abstand nimmt. Und das wäre ja das Einzige, was passieren muss, dass Russland aufhört zu kämpfen in der Ukraine. Ich glaube aber, dass die Kirchen durchaus großes Potenzial hätten, innerhalb der Ukraine die Gesellschaft, auch diese zerstrittenen Kirchen, die ja Teil auch der russischen Kriegspropaganda letztendlich sind, dass man die stärken könnte, weil Russland ja nicht nur politisch der Meinung ist, dass die Ukraine nicht selbstständig ist, sondern zu Russland dazugehört, sondern auch die russische Kirche ist der Meinung, dass die ukrainischen Gläubigen alle zum Moskauer Patriarchat eigentlich gehören. Und damit heizt man diese Situation natürlich enorm auf. Man legitimiert auch diesen Krieg, weil man sagt, dort werden unsere Gläubigen unterdrückt, obwohl man gleichzeitig den eigenen Gläubigen eben nicht hilft und die russische Armee diese Kirchen genauso zerbombt wie die Gotteshäuser aller anderen Religionsgemeinschaften.
Die christlichen Kirchen möchten im Ukraine-Krieg vermitteln und eine Friedensmission auf den Weg bringen. Und darüber habe ich mit der Orthodoxie-Expertin und Theologin Regina Elzner von der Universität Münster gesprochen. Seit mehr als 15 Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Der Überfall Russlands hat inzwischen Hunderttausende Menschen das Leben gekostet. Mit einer Offensive will der ukrainische Präsident Selenskyj jetzt auch die von Russland besetzten Bereiche zurückerobern. Aktuell sieht also alles andere danach aus, als dass es jetzt zu einem Ende der Auseinandersetzung kommen könnte. Dennoch, die Kirchen wollen einen Anlauf unternehmen. Vatikan und Weltkirchenrat denken an eine gemeinsame Friedensmission. Mehr dazu von Ulrich Pick.
Immer wieder hatte sich der Vatikan seit dem Kriegsbeginn im Februar letzten Jahres als Vermittler angeboten. Vor gut zwei Wochen wurde Papst Franziskus endlich konkret und ernannte einen entsprechenden Gesandten. Kardinal Matteo Zuppi, der Erzbischof von Bologna, soll die Vatikanische Friedensmission leiten. Auch wenn ihr genauer Zeitpunkt und die Details noch nicht festlegen, geht dem 67-Jährigen ein guter Ruf voraus. Zusammen nämlich mit dem Gründer der katholischen Laiengemeinschaft Sant'Egidio, Andrea Riccardi, hatte Zuppi 1992 nach mehr als zwei Jahre dauernden Verhandlungen die Bürgerkriegsparteien in Mosambik dazu gebracht, Frieden zu schließen. Das damalige sogenannte Friedensabkommen von Rom gilt unter Experten als diplomatische Meisterleistung. Ob Zuppi als Vermittler zwischen Moskau und Kiew ebenfalls Erfolg haben wird, muss erst einmal mit Fragezeichen versehen werden. Denn die Reaktionen auf seine Ernennung durch den Papst fallen eher verhalten aus. So lehnte der ukrainische Präsident Selenskyj nach einer Begegnung mit Franziskus die Friedensvermittlung des Vatikans ab. Mit Putin kann man nicht verhandeln, kein Staat der Welt kann das machen, sagte er. Das Moskauer Außenministerium nannte zwar die Vatikanische Mission positiv, ergänzte aber, dass alle Bemühungen, Zitat, nur dann Sinn ergeben, wenn die bekannte grundsätzliche Position Russlands zu möglichen Friedensverhandlungen berücksichtigt wird. Auch der Weltkirchenrat, dem der Vatikan nicht angehört, will sich für ein Ende des Ukraine-Krieges einsetzen. Generalsekretär Jerry Pillay sagte wörtlich: Es herrscht Krieg und wir müssen uns damit befassen und unaufhörlich für den Frieden arbeiten. Der Weltkirchenrat werde deshalb, so wörtlich, Versuche in die Wege leiten, die innerorthodoxe Spaltung zu überwinden, die letztlich ein Abbild der geopolitischen Konfrontation ist. Deshalb will er nach den Worten Pillays sichere Räume für einen Dialog bereitstellen. Konkret will man im Oktober einen sogenannten runden Tisch mit der russisch-orthodoxen Kirche abhalten. Allerdings hat deren Patriarch Kirill, der ein großer Anhänger Präsident Putins ist, dazu bereits Bedenken geäußert.
Die christlichen Kirchen suchen nach einer Möglichkeit, im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Am Mikrofon Silke Arning.